Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und ich möchte zu Beginn lesen aus Lukas 24 und zwar in Vers 25, da spricht der Herr Jesus noch unerkannt von den Emmaus-Jüngern und er sprach zu ihnen: O ihr unverständigen und trägen Herzens! An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Wir haben letztes Mal, als wir unsere Bibelstudie, Teil Nummer 39, zum Lukas-Evangelium durchgenommen haben, gesehen, dass das der schönste Spaziergang der Weltgeschichte war. Der Jesus mit diesen zwei Jüngern, und wir haben auch letztes Mal die Hinweise gesehen auf ein Ehepaar, ein Jünger und eine Jüngerin, die auf dem Heimweg waren nach Emmaus, wo sie wohnten und schließlich auch den Herrn baten: Herr, bleibe bei uns. Sie lebten dort zusammen in ihrem Haus und luden den Herrn ein. Nachdem er eben auf dem Weg, Lukas 24, Vers 13 sagt, das war ein Weg von 60 Stadien von Jerusalem nach Emmaus, umgerechnet je nach Stadiongröße in der Antike variierend, 10,4 bis 12 Kilometer. Also eine Wanderung von, sagen wir, 2 Stunden, wahrscheinlich noch mehr, denn sie waren sehr frustriert, dieses Ehepaar, und blieben stehen und der Herr erklärt ihnen und dann gehen sie weiter. Ja, und so wollen wir heute Abend versuchen, etwas davon nachzuempfinden, indem wir einen Spaziergang machen von etwa einer Stunde von Jerusalem nach Emmaus, indem wir einen Gang durch das Alte Testament hindurch machen. Und wir versuchen so, wie der Herr Jesus eben begann mit dem Gesetz Mose und dann mit den Propheten und in allen Schriften, zu sehen, wo wurde prophezeit, dass der Christus, das heißt hebräisch der Messias, nicht einfach als König kommen sollte, sondern zuerst als der, der leiden sollte und erst später die Herrlichkeit und dann das Herrschen. Nun, wir können zu Beginn Psalm 8 aufschlagen. Ein Psalm von David. Und da sehen wir so schön alttestamentlich dargestellt, dass der Messias zuerst leiden und dann bei seinem zweiten Kommen herrschen sollte. Das, was den Emmaus-Jüngern entgangen war. Sie dachten, er kommt, um zu herrschen. Nein, er sollte zuerst leiden. Der Christus musste leiden. Psalm 8, Vers 4. Darf ich bitten, Edmund?
Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde.
In Vers 5 wird gesprochen von dem Menschensohn. Das ist hebräisch der Ben-Adam, ein Titel des Messias. Und dieser Menschensohn wird auch beschrieben in Daniel 7, Vers 14, wie er einmal kommen wird auf den Wolken des Himmels, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Aber hier heißt es von dem Menschensohn, dass er sich erniedrigt, sich ganz gering gemacht hat, sodass König David fragt: Was ist des Menschen Sohn? dass du ihn, auf ihn Acht hast. Er hat sich so tief erniedrigt. Vers 6, denn für kurze Zeit, ein wenig ist zeitlich zu verstehen, denn für kurze Zeit hast du ihn unter die Engel erniedrigt. In Hebräer 2 wird erklärt, dass diese Erniedrigung beinhaltet das Leiden des Todes. Engel sterben nicht, können nicht sterben. Aber der Sohn Gottes wurde ein Mensch, der schließlich in den Tod gegangen ist. Und damit hat er sich unter die Engel für kurze Zeit erniedrigt. Aber dann wird gesagt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Das ist ein Hinweis auf seine Verherrlichung zur Rechten Gottes nach seinem Leiden. So wird das auch in Hebräer 2 erklärt, durch den Heiligen Geist. Und dann wird gesagt, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Und da wird über die ganze Schöpfung gesprochen. Also, der Messias musste zuerst leiden, in den Tod gehen, dann verherrlicht werden und noch später die Weltherrschaft übernehmen. So kann man ganz klar beweisen, es gibt zwei Kommen des Messias im Alten Testament. Ein erstes, um zu leiden, ein zweites, um zu herrschen. Und das haben die Emmaus-Jünger nicht beachtet. Die haben nur das Herrschen gesehen. Und darum sagt der Herr Jesus, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben. Sie sahen nur das tausendjährige Friedensreich. Aber sie sahen nicht das Kommen als leidender Messias. Wie viele Christen heute machen genau das Umgekehrte? Die sehen nur noch das erste Kommen Christi und haben keinen Blick mehr fürs tausendjährige Reich. Die sagen, tausendjährige Reich ist nicht in der Zukunft. Da sagt der Herr, o ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Sowohl das als auch jenes. Und nun, ich habe das versucht so einzuteilen, Prophezeiungen in Bezug auf die Geburt und die Herkunft des Messias, dann Prophezeiungen über seinen Dienst, seinen öffentlichen Dienst und dann über seine Leiden und schließlich über die Auferstehung. Es gibt ja über 300 erfüllte Prophezeiungen in Bezug auf das erste Kommen. Wir werden jetzt nicht alle durchmachen. Und zwar hatte der Herr Jesus am Auferstehungstag erklärt, alles, was schon erfüllt war. Aber es sind noch viele Prophezeiungen dazugekommen, die im Zusammenhang stehen mit dem ersten Kommen des Messias, nämlich danach, in den weiteren Jahren, bis dann zur Zerstörung von Jerusalem, dem Tempel, die Zerstreuung des jüdischen Volkes über alle Welt. Das war damals noch nicht. Und das schauen wir noch nicht an. Wir schauen das an, was der Herr ganz speziell diesen Emmaus-Jüngern an diesem Auferstehungstag, am Nachmittag, erklärt hat, insbesondere, was ist da geschehen in den letzten 3 Tagen und was ist geschehen in den vergangenen 33 Jahren. Als erste Stelle, als erste messianische Prophetie, 1. Mose 3, Vers 15. Gerade nach dem Sündenfall sagt Gott zur Schlange, siehst du, Edmund?
Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen.
Das ist der erste Hinweis auf den kommenden Erlöser. Und hier wird schon mal klar, der kommende Erlöser wird nicht einfach ein übernatürliches Wesen sein, sondern es wird ein Mensch sein. Er wird hier angekündigt als der Same der Frau. Also ein Nachkomme von Eva wird der Erlöser sein. Nicht ein Engel, nicht irgendwie ein Wesen sonst, ein Mensch wird es sein. Und von ihm heißt es, er wird der Schlange den Kopf zertreten, das heißt, er wird die Macht des Bösen besiegen, aber dabei eine Todeswunde erleiden. Denn die Schlange wird ihm in die Ferse beißen. Und es ist übrigens ein Wortspiel im Hebräischen. Das gleichklingende Wort kann bedeuten zermalmen und kann bedeuten schnappen im Sinn von stechen mit dem Giftzahn. Und hier in der Elberfelder hat man übersetzt, Kopf zermalmen, die Ferse zermalmen. Aber eine Schlange zermalmt natürlich keinen Fersen, sondern sie schnappt und sticht. Aber es ist im Hebräischen eben das gleiche Wort. Und so sieht man das Wortspiel, wenn zermalmen, zermalmen übersetzt ist, aber es bedeutet, er zermalmt und die Schlange sticht in den Fersen. Und damit wird klar, der Erlöser, ein Mensch, der sterben wird. Musste nicht der Christus dieses leiden? Das war ja schon von Anfang an prophezeit, in der ersten Stelle. Und interessant, die Nägel der Römer, die wurden normalerweise in den Fersen hineingeschlagen. Und so hat dieses Schnappen der Schlange eine ganz dramatische Erfüllung in der Kreuzigung gefunden. Und wenn man denkt, das Alte Testament zeigt uns, wer der Erlöser sein soll. Und wir müssen herausfinden, wer das ist. Jetzt ist schon mal klar, es ist ein Mensch. Und da kämen in der heutigen Zeit etwa 8 Milliarden in Frage. Aber wir müssen eigentlich die ganze Weltgeschichte zurückscannen. Alle Menschen, die es einmal gegeben hat. Also all die Milliarden vorher. Und interessant ist, es ist gar nicht so schwierig, eine Person aus der gesamten Menschheit identifizieren zu können. Heute brauchen wir nicht viel Angaben, außer, wenn man denkt, eine Adresse. Name, also Vorname, das schränkt schon mal ein, ja? Nicht alle heißen gleich. Und dann noch der Familienname, dann wird es nochmals deutlich eingeschränkt. In der Schweiz gibt es 3 Roger Liby. Roger schon mehr, aber Roger Liby nur 3. Und dann aber, wenn man noch angibt, dass das Dorf, der Ort, die Stadt, dann hat man es eigentlich schon. Ja? Aber man könnte ja noch mehr angeben, auch die Straße und die Nummer. Aber im Prinzip eben so 3-4 Angaben reichen im Prinzip schon aus, um die ganze Menschheit eben alle Falschen auszusondern und dann die gesuchte Person zu bezeichnen. Jetzt ist es so, in 22 Vers 18 sagt Gott zu Abraham, dass der Erlöser, der Same, der zum Segen sein wird für alle Völker, von ihm abstammen wird. Und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Jetzt wurde klar, also aus der ganzen Menschheit über die Linie von Abraham wird der Erlöser kommen. Er wird kein Chinese sein, obwohl es so viele Chinesen gibt. Ich kann mich gerade erinnern, so vor ein paar Wochen stand da oben an einer Rolltreppe und es kamen Chinesen herauf in Mengen. Und ich habe so die Schlitzaugen angeschaut. Es gibt so viele Chinesen. Und ich meine, über 1 Milliarde heute. Also Gott liebt die Chinesen. Das ist klar. Es gibt so viele, aber aus denen kommt der Erlöser nicht. Auch nicht aus den indianischen Stämmen von Amerika, aber er kommt über die Linie von Abraham. Dann gehen wir aber weiter. In 26,4 sagt Gott zu Isaak, liest du, Edmund?
Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben.
Und mit da spricht, ja, und noch weiter, und in einem Samen, jetzt kommt das Wichtige.
Und mit 4. Und ich werde deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und mit deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde.
Ja, das reicht. Und in deinem Nachkommen werden sich segnen oder werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Der Messias sollte über Isaak kommen und nicht über die Linie von Ismael. Es hätte bis dahin theoretisch noch sein können, dass der Messias vielleicht aus Saudi-Arabien kommen würde. Aus den Ismailitern, den arabischen Stämmen. Nein, aus der Linie von Isaak. Es wird immer mehr zusammengeschoben. Dann in 28, Vers 14, da sagt Gott es zu Jakob: In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, bei Isaac wäre noch die Frage gewesen, ist es Jakob oder ist es auch Esau, der Stammvater eines Volkes in Jordanien. Aber hier wird klar, es ist Jakob, der Stammvater des Volkes Israel. So wie das allen Völkern der Welt spezifiziert, der Erlöser wird aus dem Volk Israel kommen. Und das Volk Israel wurde aber aufgesplittert in 12 Stämme. Und wenn wir Kapitel 49 lesen, da wird im Segen von Jakob zu Juda gesagt, 49,10, Edmund.
Nicht weicht das Zepter, oder? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker.
Jawohl. Also hier wird zum Stamm Juda, Vers 8 wieder angesprochen, wird gesagt, dass eben Schilo kommen wird. Und weiß jemand, was Schilo bedeutet auf Deutsch? Friedensbringer und Ruhebringer. Ein wunderbarer Name des Messias. Es gibt ganz viele Namen für den Messias. Das ist einer, der Ruhebringer, der Friedebringer. Und es wird auch gleich gesagt, die Völker der Welt werden sich dann diesem Schilo anschließen. Also es war schon klar, wenn dann der Messias kommt, dann werden ganz viele Völker interessiert sein an ihm. Und man kann sich notieren, in 1. Chroniker 5, Vers 2 wird nochmals ganz ausdrücklich gesagt von Juda, aus ihm kommt der Fürst. Also der Messias-Fürst ist gemeint. Und da war also nochmals eingeschränkt, aber viel später im Psalm 132, Vers 11, da sagt Gott zu König David aus dem Stamm Juda, kannst du lesen?
Der Herr hat David eine Treuheit geschworen, er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen.
Jawohl, da wird klar gesagt, der Messias wird ein biologischer Nachkomme sein von König David. Von der Frucht seines Leibes. Und so war klar, also aus ganz Israel, aus allen Stämmen, zwar Juda, aber aus Juda eine spezielle Familie. Nur die Linie, die von König David abstammt, sollte man im Auge haben. Und all das wurde in dem Herrn Jesus erfüllt, denn es gab ja die Geschlechtsregister, öffentlich aufbewahrt in Jerusalem, in einem Archiv. Und die waren zugänglich noch bis ins Jahr 70. Also damals, zur Zeit unseres Spazierganges nach Emmaus, die waren zugänglich. Und dort konnte man sehen, dass der Herr Jesus all diese Anforderungen erfüllte. Und er war über Maria tatsächlich ein direkter biologischer Nachkomme von König David aus dem Stamm Juda. Und in Jeremia 23,5 wird auch noch gesagt, dass der Messias ein Spross aus David sein wird. Und dann schauen wir uns Micha 5, Vers 1 an. Jawohl.
Und du, Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her.
Also hier wird klar gesagt, der Messias aus dem Haus Davids, aber er wird an einem bestimmten Ort geboren werden. Nicht in Jerusalem, nicht in Nazareth, nicht in Hazor, nicht in Dan, in Bethlehem. Und so konnte der Fremde, denn Emmaus-Jüngern sagen. Und das ist ja geschehen, das wisst ihr. Er wurde vor 33 Jahren in Bethlehem geboren. Und das ist allen bekannt. Das ist alles nachweislich so. Und die Rabbiner damals haben schon verstanden, Micha 5,1 spricht von dem Messias. Darum steht auch noch heute in jeder Rabbinerbibel, in der aramäischen Übersetzung, neben dem hebräischen Text, steht hier in dieser Stelle der Messias. Das also völlig klar ist aus Bethlehem. Und 49,2 in Jesaja, hast du das schon offen? Sehr gut.
Ja. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt.
Jawohl. Dieser Mann, der eben 3 Tage vorher, vor dem Spaziergang nach Emmaus, gekreuzigt wurde, er hieß Jeshua. Auf Griechisch spricht man aus Jesus. Und dieser Name war im Alten Testament nie vorausgesagt von dem Messias. Viele andere Namen, eben wie Shiloh oder Tröster, Menachem oder starker Gott, El Gibor, das war alles gesagt, aber nicht Jeshua. Und darum in Jesaja 49 steht, dass Gott diesen Namen erst nennen wird in Verbindung mit dem Mutterschoß. Und so sehen wir in Lukas 1, wie der Engel Gabriel Maria die Schwangerschaft ankündigt und ihr sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und parallel hat ein Engel gegenüber Josef in Matthäus 1 gesagt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, der Herr rettet, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und so wurde dieser Name erst genannt eben von Mutterschoß an, von dieser Epoche des Mutterschoßes an. Weiter, die Geburt wird auch erwähnt in Jesaja 9, Vers 5. Ja, bitte.
Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Schön. Es sind 4 Doppelnamen. Und Edmund hat das auch gerade so gelesen. Nicht Friedefürst, ja, auf Deutsch wäre das schön, Friedefürst, aber du hast gelesen, Fürst des Friedens. Ja, und so ist es nämlich, im Grundtext sind es immer 2 Wörter. 2 Doppelnamen. Wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das sind jetzt weitere Namen des Messias. Er hat ganz viele Namen und jeder Name sagt etwas über ihn aus. Aber hier wird von ihm gesagt, er, der einmal herrschen wird, wird geboren als ein Kind. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Er wird eine wirkliche Geburt erleben. Aber da war das Problem. In Daniel 7, Vers 14 sagt Daniel, in der Vision sieht er den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen und er nimmt die Weltherrschaft in Besitz. Jetzt wird klar, wenn er kommt, um die Welt zu beherrschen, das zweite Mal, dann kommt er auf den Wolken, dann wird er nicht geboren. Aber die Geburt, die steht in Verbindung mit seinem ersten Kommen, um dann zu leiden. Und in Jesaja 7, Vers 14 wird gesagt, dass aber diese Geburt ganz, ganz außergewöhnlich sein wird. Nämlich, ja, also dann lese ich, darum wird der Herr selbst euch ein Wunderzeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Hier hat der Messias nochmal einen Namen, Immanuel, das heißt Gott mit uns. Und hier wird erklärt, er wird geboren werden von einer Jungfrau. Es hat solche gegeben, die haben dieses Wort Alma erklären wollen mit junge Frau. Das bedeutet nicht Jungfrau. Aber das Wort kommt 7-mal im Alten Testament vor. Und an allen Stellen bezeichnet es eine Jungfrau. Sie sagen, die Kritiker sagen, Betula, das wäre das technische Wort für Jungfrau. Aber das steht hier eben nicht. Und dann muss ich sagen, oh, aber dann hat man ein Problem. In Joel 1 wird Betula gebraucht und dort ist nicht über allen Zweifel erhaben, dass es eine Jungfrau ist, sondern eine jung geheiratete Frau. Also eine Jungfrau, die gerade in die Ehe gegangen ist. Aber Alma ist in der Bibel immer so und in der verwandten Sprache des Ugaritischen, die Keilschrifttafeln aus Ugarit, die machen deutlich, dieses Wort Alma, auch im Ugaritisch, bedeutet wirklich Jungfrau. Und sonst wäre es ja gar nicht ein Wunderzeichen. Hier wird gesagt, ich werde euch ein Wunderzeichen geben. Nicht, siehe, die junge Frau wird schwanger werden. Das ist kein Wunderzeichen. Es ist zwar jedes Mal ein Wunder, wenn ein Kind empfangen und geboren wird, aber es ist kein Zeichen. Ein Wunderzeichen ist etwas ganz Außergewöhnliches, wodurch Gott etwas zeigt. Nicht ein normales Wunder, was jeden Tag geschieht. Und das wird ein Wunderzeichen sein, er wird von einer Jungfrau geboren werden. Und das macht auch klar, warum er im Psalm 8 genannt wird, der Sohn des Menschen. Ben Adam wird übersetzt mit Sohn des Menschen, wenn es um den Messias geht. Und das hat auch die Septuaginta schon so übersetzt. Und das bedeutet eben im Kontrast zu uns, die wir Söhne der Menschen sind, wie Epheser 3 sagt. Dort haben wir den Ausdruck Söhne der Menschen. Wir haben einen Vater und eine Mutter. Wir sind Söhne der Menschen. Aber der Messias ist der Sohn des Menschen, denn er hat nur eine Mutter. Die Jungfrau, die ihn geboren hat. Und dann könnten wir dazu lesen aus 4. Mose 24, 17. Das ist die Prophetie von Bileam.
Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths.
Bileam spricht hier über den kommenden Messias. Und zwar mehr als 1500 Jahre vor Christus. Und darum sagt er, ich sehe ihn als Prophet, aber nicht jetzt. Er ist noch nicht gekommen, hat sich noch nicht erfüllt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es geht noch ganz, ganz lang, bis der Messias kommt. Aber es heißt dann schließlich, es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Wenn dieser König kommt, wird ein Stern in Israel aufgehen. Und so konnte der Fremde den Emmaus-Jüngern zum Beispiel darauf hinweisen, ihr wisst ja, damals, als die Geburt stattgefunden hatte in Bethlehem, da war ein neuer Stern. Gesehen von fremden Leuten, die von Persien hergekommen sind. Und die haben einen neuen Stern gesehen, der so seine Geburt angekündigt hatte. Und weiter lesen wir in Psalm 40, da wird deutlich gemacht, warum der Messias Mensch werden sollte und geboren werden sollte. Was ist der tiefere Grund dafür? Liest du Psalm 40 ab Vers 7.
An Schlacht- und Speisopfern hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern.
Ja. David, König David hat diesen Psalm geschrieben, aber da spricht nicht er. Er konnte nicht in dem Moment, als er in die Welt kam, sagen, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben. Aber der Messias konnte so in die Welt kommen und in Hebräer 10, Vers 5 wird das auf seine Geburt bezogen. Er spricht, als er in die Welt kam, weil er der ewige Sohn Gottes ist, konnte er auch sprechen zu Gott bei der Geburt. Siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, all diese Prophezeiungen werde ich erfüllen. Und er sagt hier dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Er kam, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und was sollte der Wille Gottes sein? Das wird angedeutet in Vers 7. An Schlacht- und Schweißopfer hattest du keine Lust. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Aber Gott hat doch diese Opfer eingesetzt bei Mose. 3. Mose 1 bis 7. Ja, aber hier sagt der Herr Jesus, das war nicht das, was Gott eigentlich wollte. Gott hat das eben so gewollt und angeordnet, im Blick auf die Bedeutung, das, was er wirklich wollte, das war die Erfüllung dieser Opfer. Und das sollte der Messias tun. Und da sagt er, Ohren hast du mir bereitet. Wörtlich steht im Hebräischen, Ohren hast du mir gegraben. Und nach der Zeugung, wenn die erste Zelle sich teilt und die Zellen wieder teilen, es entsteht ein Zellklumpen. Und ganz früh in der Embryonalentwicklung bilden sich Furchen. Früher haben die Evolutionisten gesagt, das sind Kiemen. Die sind ein Beweis für Evolution. Das sind gar keine Kiemen. Sondern aus diesen Furchen bilden sich die Gehörgänge später. Ohren gegraben, das steht gerade in Verbindung mit der Formung des Leibes im Mutterschoß. Und der Herr Jesus sagt, du hast mir Ohren gegraben, um auf deine Stimme zu hören, um dann hinzugehen nach Golgatha und um zu sterben. Und er sollte kommen, um diese Opfer des Alten Testaments zu erfüllen. Und das führt uns jetzt zu seinem Dienst. In Jesaja 40, Vers 3 wird gesagt, wenn er auftreten wird, der Messias, dann wird er aber einen prophetischen Vorläufer haben.
Eine Stimme ruft, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott.
Nach Vers 4 dazu.
Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene.
Ja, und da kommt, und jetzt noch das Wichtigste dazu, 5a.
Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen.
Ja, also Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das soll ein Prophet auftreten in der Wüste, der dann den Weg vorbereitet, wenn der Messias sich mitteilt, offenbart allem Volk. Und da konnte der Fremde erklären, das war so mit Johannes dem Täufer. 400 Jahre gab es keine Propheten mehr seit Malachi. Und es war so eine traurige Zeit. Und plötzlich ist dieser Prophet damals in der Wüste Judäa aufgetreten mit einer Autorität, die das ganze Volk Israel damals in Bewegung gebracht hatte. Und sie sind hinausgegangen in die Wüste an den Jordan, um von ihm getauft zu werden. Und hier steht, in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße. Weiß jemand, was auf Hebräisch steht für Steppe? Arava. Und das ist ein geografischer Ausdruck. Das ist nicht irgendeine Steppe, sondern die Arava ist die... Ja, Negev auch. Also richtig. Das ist diese Jordan-Ebene, diese tiefe Senke, also das Jordantal, Tote Meer, und dann geht es eben durch den Negev weiter. Dort in dieser Wüste, der Arava, nämlich in der Nähe von Jericho, dort trat Johannes auf und predigte. An dem Ort Bethanien wird das genannt, in Johannes 1 oder Betabara. Dort hat sich das erfüllt, genau in der Arava ist er aufgetreten. Und dann ist, nebst all den Tausenden, die gekommen sind, um sich von Johannes taufen zu lassen, ist der Herr Jesus gekommen. Und da steht, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Er hat sich taufen lassen, wie die übrigen, die ihre Sünden bekannt haben. Und da hätte man denken können, er ist auch ein Sünder. Aber dann kam vom Himmel diese Stimme, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und so wurde für alle klar, da ist die Herrlichkeit Gottes geoffenbart worden. In der Wüste dort unten. Und in Malachi 3, da hört man auch die Stimme des Messias, wie er seinen Vorläufer ankündigt. Nämlich,
siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen.
Jawohl. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg vor mir bereite. Das hat sich erfüllt mit Johannes, dem Täufer, der dann auch auf den Herrn Jesus hingewiesen hat. Johannes 1. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Und dann lesen wir in Jesaja 8, Vers 23.
Über das Auftreten des Erlösers. Je nach Bibelausgabe ist es 9,1.
Liest du, Edmund? Das Volk, das im Dunkeln lebt. 9,1 in der Elbefelde. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen.
Ja, und aber du sollst doch Vers 23 noch vorher lesen.
Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist, wie die frühere Zeit dem Land Sebulon und dem Land Naphtali Schmach gebracht hat. So bringt die Spätere den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordan und den Kreis der Nationen zu ehren.
Ja, dann kommt eben das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Ja, also hier wird erklärt, das Land Sebulon und das Land Naphtali wurde in früher Zeit von Gott verächtlich gemacht. Das war ganz ausgesprochen damals, als die 10 Stämme durch die Assyrer abtransportiert wurden wegen ihrer Sünde nach Assyrien. Das Südreich Juda blieb noch weiter bestehen, über 100 Jahre. Aber dieser Norden wurde von Gott verächtlich gemacht, indem er schon weggeführt wurde in die Verbannung. Aber hier wird gesagt, in einer späteren Zeit wird das Land Sebulon und das Land Naphtali zu Ehren gebracht werden. Und dann wird im nächsten Vers von dem Licht des Messias gesprochen, das in der Finsternis aufgehen wird. Und interessant ist Sebulon. Das bedeutet Wohnung. Und im Stammesgebiet von Sebulon befindet sich Nazareth. Der Herr Jesus, nach seiner Geburt in Bethlehem, dann kam diese Zeit noch in Ägypten. Die Eltern kamen mit dem Kind wieder zurück ins Land. Da hatte sich dann Hosea 12 erfüllt. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Hatten wir jetzt nicht erwähnt. Und dann gingen sie aber nicht nach Bethlehem, sondern nach Nazareth. Und so wuchs der Herr Jesus auf, diese Jahre, diese Jahrzehnte, bis er dann mit 30 begann, seinen öffentlichen Dienst auszuführen. Da hat er also begonnen, hat er gelebt, gewohnt in Sebulon. Sebulon wurde ganz speziell geehrt dadurch, dass der Messias dort die längste Zeit seines Lebens verbracht hat. Aber dann ist er umgezogen nach Kapernaum. Und von dort aus hat er dann seinen öffentlichen Dienst begonnen und dieses Licht ist aufgegangen da in Galiläa. Kreis der Nationen, das heißt Galiläa der Nationen auf Hebräisch. Da in Galiläa. Und Kapernaum, der Ausgangspunkt des Predigtdienstes des Herrn Jesus, liegt im Stammesgebiet von Naphtali. Und Naphtali heißt auf gut Deutsch? Mein Kampf. Hat nichts mit Hitler zu tun. Also Hitler. Aber Naphtali ist ein wunderbarer Name, mein Kampf. Und so hat der Herr Jesus einen geistlichen Kampf begonnen, indem er das Evangelium verkündigt hat in der Finsternis. Er ist dieses Licht, das da geleuchtet hat in dem verachteten Galiläa zuerst. Dort hat er begonnen zu scheinen. Und dann lesen wir in Jesaja 42 über seine Art, wie er auftreten würde. Er sollte kein Revolutionär sein. Einer, der da in der Straße herumschreit und die Leute mobilisieren will gegen Rom. Nein, sondern wir lesen 42 ab Vers 1.
Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.
Ja, da haben wir diesen Auserwählten, diesen, von dem Gott gesagt hat, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden, dort am Jordan, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat, hier in Vers 1. Und ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, der Heilige Geist kam damals bei der Taufe am Jordan auf ihn. Und jetzt Vers 2, lies.
Er wird nicht schreien, die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße.
Also er wird nicht herumschreien wie ein Revolutionär auf der Straße, aber im Gegenteil, Vers 3.
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Also er wird sich genau der schwachen Leute annehmen. Solche, die wie ein geknicktes Rohr sind, das er wieder aufrichtet, damit es wieder wachsen kann, gerade. Oder solche, die sind wie eine Kerze, die gerade am Verglimmen ist. Er bläst sie nicht aus, sondern facht wieder an, dass es brennt. So wird er sein. Und er wird das Recht Gottes verkündigen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Und dann lesen wir im Psalm 40 nochmals. Da haben wir gerade vorhin schon gelesen. Und da sehen wir, wie er predigen wird. Psalm 40, 9 bis Vers 10. 10, okay.
Ich habe Gerechtigkeit verkündet in großer Versammlung. Siehe, meine Lippen hemmte ich nicht. Herr, du weißt es. Deine Gerechtigkeit habe ich nicht verborgen im Innern meines Herzens. Deine Zuverlässigkeit und deine Hilfe habe ich ausgesprochen, deine Gnade und deine Treue nicht verhehlt vor der großen Versammlung.
Also hier wird die große Versammlung erwähnt. Die große Versammlung ist Israel. Und der Herr Jesus hat auch vor ganz großen Volksmengen, von Tausenden von Leuten gesprochen. Da konnte der Fremde hinweisen, und ihr wisst damals, er ist auf diesen Berg gegangen bei Kapernaum, hat sich dort gesetzt und die Volksmenge war unten auf dem flachen Platz, auf dem Berg. Tausende von Leuten sind da gekommen und dann hat er die Bergpredigt gehalten. Und er hat die Gerechtigkeit Gottes verkündigt in der großen Versammlung. Er hat erklärt, wie ist der richtige Umgang mit Geld und mit Almosen? Was ist Heuchelei und was ist wahre Gerechtigkeit? Wie ist das Gesetz Gottes zu verstehen? Du sollst nicht töten, das beginnt nicht erst mit dem Mord, sondern schon, wenn man jemanden eben mit Worten erniedrigt. Das ist ein Mord, ein Rufmord. Und so weiter hat er die Gerechtigkeit verkündigt. Und dann sagt er weiter, ich habe deine Treue verkündigt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles dieses hinzugefügt werden. Das ist Gottes Treue. Und deine Rettung, er hat erklärt, geht ein durch die enge Pforte. Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und er hat die Güte Gottes und die Wahrheit Gottes verkündigt, kann man alles illustrieren mit der Bergpredigt. Aber gehen wir weiter. Jesaja 61, 1.
Der Geist des Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag.
Also hier wird auch der Messias beschrieben, gesalbt. Mit dem Geist Gottes verkündigt er frohe Botschaft. Im ganzen Land Israel und sogar darüber hinaus hat er gepredigt und verkündigt. Und er hat wirklich Menschen, die dämonisch gefangen waren, hat er in die Freiheit entlassen, hat ihnen den geistlichen Kerker geöffnet. Und wenn wir dazu noch lesen aus Psalm 72, da wird der König Messias beschrieben und wie er handelt. Und zwar so beim ersten wie beim zweiten Kommen. Psalm 72, das ist ein Psalm von David, den er speziell für Salomo gedichtet hat. Und da beschreibt er den Messias in Vers 12 und 13.
Denn retten wird er den Armen, der um Hilfe ruft, und den Elenden und den, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und das Leben der Armen wird er retten.
Ja, denn er wird retten den Armen, der um Hilfe ruft. Wir denken zurück an Lukas 18, 39, als dieser blinde Bartimäus am Weg ruft, Sohn Davids, erbarme dich meiner, schweig, sagen die Leute. Er ruft noch lauter und der Herr geht auf ihn ein und heilt ihn. Und dann heißt es, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Denken wir an Johannes 5, der Jesus ging zum Teich, Teich Bethesda und da war ein Mann, 40 Jahre, war schon 39 Jahre war er krank und dann hat der Herr ihn gefragt, möchtest du gesund werden? Er sagt, ich habe niemanden, der, wenn das Wasser bewegt wird, mich da hineinbringt. Ich habe niemanden, aber der Herr hat ihn geheilt, den Elenden, der keinen Helfer hat. Er wird sich erbarmen des Geringen, oder man kann auch übersetzen, des Schwachen. Und denken wir hierbei an Lukas 13, Vers 11, diese Frau, die 18 Jahre lang einen Geist der Schwachheit hatte. Und der Herr am Sabbattag richtet sie auf. Und die Seelen der Armen wird er retten, Armen oder Bettler. Und denken wir an Johannes 9, Vers 8, wo der Herr Jesus den Blindgeborenen, der dort Bettler genannt wird, den hat er geheilt. So hat er gehandelt. Und wenn wir noch dazu nehmen, Jesaja 35, 5 bis 6, sehen wir, dass er all diese verschiedenen Zeichen und Wunder von Heilungen tun sollte. Jesaja 35, Vers 5.
Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen.
Ja, da konnte der Fremde hinweisen, ihr wisst, jetzt sagt ihr, wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Er ist es. Er hat all diese Zeichen und Wunder getan, diese Blinden geheilt und den Tauben die Ohren geöffnet, die Lahmen hat er springen lassen. Und er hat genau die Prophetie erfüllt. Und nehmen wir vielleicht noch Psalm 69, Vers 10 dazu. Dieser Vers wird ja in Johannes 2 dann direkt zitiert, als der Herr Jesus den Tempel gereinigt hat von all diesem Missbrauch von Verkauf im Tempel. Und da mussten die Jünger dann später denken an Psalm 69, Vers 10.
Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen.
Dein Haus, das ist Gottes Haus, das Tempelhaus. Und er hat geeifert um die Ehre Gottes in seinem Haus. Und darum hat er die Verkäufer hinausgejagt. Aber das hat ihm letztlich das Leben gekostet. Denn er hat das nicht nur getan in Johannes 2 am Anfang seines Dienstes, sondern noch einmal am Montag vor Karfreitag. Und damit hat er sich in Opposition gesetzt zum Sanhedrin, der ja die Erlaubnis gegeben hatte für diesen Verkauf in der königlichen Säulenhalle. Und ein paar Tage später stand der Herr Jesus vor Kaiaphas und wurde zum Tod verurteilt. Der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, kann man auch übersetzen. Verzehrt oder gefressen. Und dann schauen wir uns an Daniel 9,25. Jetzt kommen wir zu den Leiden des Herrn. Daniel 9,25.
Ja? So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 weiter?
Ja, aber jetzt hast du hast jetzt aber die Elbefelder Brockhaus zitiert. Stimmt das?
Die habe ich revidiert, Elbefelder Brockhaus.
Brockhaus. Ich zitiere aus der Elbefelder CSV, beziehungsweise alte Elbefelder. Da hat es einen Übersetzungsfehler drin. Ich werde den richtigen Text schnell lesen. Und zwar ist das gerade entscheidend. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und Punkt, sollte man erst jetzt setzen. 7 und 62 Jahrwochen.
Anmerkung sagte, das sind Jahrwochen, das heißt Abschnitte zu je 7 Jahren.
Genau, das ist dann sehr gut. Also, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen. Das war 445 vor Christus, hat sich das erfüllt. Nämlich der Perserkönig Artaxerxes in Nehemia 2 gab die Erlaubnis den Juden, ihr dürft Jerusalem wieder aufbauen. Und dann wird gesagt, von da an sind dann, bis der Messias kommt als Fürst, und das war ja an Palmsonntag, 32 nach Christus, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Rot geht besser. Eine Jahrwoche sind in der Bibel 7 Jahre. Und zwar die prophetischen Jahre, immer Jahre von 360 Tagen. 7 und 62 sind 2 Epochen, die vergehen sollten, bis dann der Messias als Fürst kommt. Das gibt 69. 69 mal 7 mal 360 Tage, das gibt 173.880 Tage. Und zwischen dieser Zeit, das war März, April, im Monat Nissan, 445 vor Christus, bis wieder Monat Nissan, 32 nach Christus, da passen genau 173.880 Tage hinein. Und da sollte der Messias kommen, an Palmsonntag auftreten. Und, wenn wir weiterlesen, und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Es wird nicht gesagt, wie lange nachher, aber nach diesem Kommen als Fürst sollte er getötet werden. 5 Tage später hat die Kreuzigung stattgefunden. Also sogar die Zeit stimmt, genau, durch die Schrift gegeben. Und da lesen wir jetzt Psalm 35, Vers 7.
Denn ohne Ursache haben sie mir ihr Netz heimlich gelegt, ohne Ursache meine Seele eine Grube gegraben.
Hier hören wir die Stimme des Messias, der sagt, dass man ihm eine Falle stellt. Und wir erinnern uns an diese Lukas-Kapitel am Dienstag vor Karfreitag. Der Jesus war den ganzen Tag im Tempel und wurde von verschiedenen Gruppen des Judentums mit Fragen angegriffen. Und es waren Fangfragen, um ihn in eine Grube zu locken. Zum Beispiel, darf man dem Kaiser Steuer geben? Hätte er ja gesagt, dann ist er pro Rom, ist er also zu verurteilen. Hätte er gesagt, nein, dann war er gegen Rom und dann hätte man einen Grund gehabt, ihn zu überliefern an die Römer. Und der Herr sagt, gebt dem König, dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Aber sie haben ihm solche Fallen gelegt, um ihn eben verurteilen und hinrichten zu können. Und Psalm 31, nur ein paar Seiten zurück.
Kannst du die Tafel drehst?
Jetzt drehe ich die Tafel wieder, genau.
Danke. Psalm
31, Vers 14.
Denn ich höre das Tuscheln vieler, Schrecken ringsum, indem sie sich miteinander gegen mich zusammentun. Sinnen sie darauf, mir das Leben zu nehmen.
Ja. In Markus 3 sieht man, der Herr Jesus war in der Synagoge und dann wurde beschlossen von den Führern, er muss sterben. Und das können wir, wie wir das ja gemacht haben, als wir das Lukas-Evangelium studiert haben, genau das Ereignis datieren. Das war ein Jahr nach seinem Auftreten als öffentlicher Prediger. Das war im Jahr 30, da haben sie beschlossen, er muss sterben. So ist es hier vorausgesagt. Sie haben geratschlagt, ihm das Leben zu nehmen. Und dann gehen wir weiter und schauen uns, wie ein Jünger, ein Freund, eine spezielle Rolle als Verräter spielen sollte. 41, Vers 10, bitte.
Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben.
Ja. Und das haben wir doch damals gesehen, als wir das Passa durchgenommen haben, Lukas 22, in dem Moment der Passafeier, wo der Herr Jesus Judas als geehrtesten Gast des Abends Matze verbunden mit Eintauchen gegeben hatte. Das war gerade bevor das Hauptmahl begann. Dann ist er hinausgegangen. Der Mann meines Friedens oder mein Freund, auf den ich vertraute, er hat ihm die Kasse gegeben. In den Jahren, als der Herr mit den Jüngern herumging, er hat ihm die Kasse anvertraut. Der Mann, auf den ich vertraute, der mein Brot aß. Eben diese Matze am Passamahl aus der Hand des Herrn eingetaucht bekommen, der hat die Verse wieder mich erhoben. Und nicht wahr, die Verse, nicht? Das ist nicht einer, der vorne reinschlägt. Auch das ist nicht schön. Aber die ganz Hinterhältigen, das sind die, die spazieren so. Und dann raus mit den Versen. Also völlig unerwartet, hinterhältig. So war der Verräter Judas. Und das war alles vorausgesagt. Das hat sich in den vergangenen Tagen, konnte der Fremde sagen, genau so erfüllt. Und jetzt, 55, Vers 13.
Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen in festlicher Unruhe.
Ja, also auch da wird wieder gesagt, nicht ein Feind, nicht ein Hasser, sondern es war jemand, der vertrauten Umgang hatte, als Freund. Und nochmals, Vertrauter, der die Kasse getragen hat. Und der Herr ging mit seinen Jüngern immer wieder zu den Festen, am Passafest, am Pfingstfest, am Laubhüttenfest nach Jerusalem. Miteinander ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Und das letzte Mal ging er mit ihnen, mit den Jüngern, nach Jerusalem für die Passafeier. Aber dieser Vertraute hat ihn verraten auf hinterhältige Art und Weise. Aber der Herr sollte abgelehnt werden überhaupt. Und das lesen wir in Jesaja 53. Vers 3, bitte.
Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet.
Jawohl. Und dann Weiter in Jesaja 49,7 wird gesagt, dass er das Abscheu der Nation ist. Der Messias, der eigentlich so ersehnt war von seinem eigenen Volk. Aber als er kam, war er das Abscheu der Nation. So haben es die Schriften vorausgesagt. So musste es kommen, konnte der Fremde erklären. Und dann die Misshandlung, liest du Jesaja 50, Vers 6.
Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.
Aber ja, das ist geschehen an diesem Freitag. Die Soldaten haben ihm am Bart gerissen. Er wurde angespuckt und der Rücken wurde mit der Peitsche aufgeschlagen. Und er war nicht widerspenstig. Er hat das alles über sich ergehen lassen. Und im Psalm 129, Vers 3 heißt es, Pflüger haben auf meinem Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Wenn man Bilder anschaut, zum Beispiel von Sklaven aus der Zeit der Sklaverei in Amerika, gibt es noch Fotografien von solchen, die gepeitscht worden sind. Und das sieht wirklich so aus wie ein Acker, den man durchpflügt. Es gibt genau diese Art von Striemen hinein. Und das hat der Herr so erfahren. Und dann gehen wir gleich weiter zu Psalm 22. Wo die darauf folgende Kreuzigung beschrieben wird, liest du Vers 16.
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. 1000 Jahre früher, als es noch gar keine Kreuzigung gab, hat David das auf den Messias hin vorausgesagt. Hände und Füße durchgraben. Genau das ist geschehen vor 3 Tagen. Und das waren Hunde. Vers 17 sagt, denn Hunde haben mich umgeben. Die Hunde sind nicht koschere Tiere. Die sind ein Hinweis auf Nichtjuden. Während die Feinde in Vers 13, liest du?
13?
Ja.
Viele Stiere.
Ja.
Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Basan mich umringt.
Das sind koschere Tiere. Und das sind die Feinde aus dem Volk Israel, die sich gegen den Herrn gerichtet haben. Und die Hunde, das sind Nichtjuden, die sich gegen ihn gerichtet haben. Aber von den Nichtjuden wird gesagt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das haben Nichtjuden gemacht. Er wurde den Heiden überliefert und die Soldaten haben das gemacht. Und von diesen Soldaten heißt es dann in Vers 19.
Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los.
Und so war es doch. Seine Kleider wurden von den Soldaten verlost. Aber er hatte ein Untergewand, das war ohne Naht durchgewebt. Das haben sie nicht zerschnitten, sondern haben gesagt, wir losen darum. Und darum hat sich beides erfüllt. Sie haben die Kleider geteilt und über das Gewand, das man nicht zerschneiden wollte, hat man das losgeworfen. Das sind 2 Prophezeiungen. Und gerade vorher steht noch, alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Das weist hin auf die, bei Juden natürlich nicht vollständige, aber weitgehende Entblößung. Dass man seine eigenen Knochen zählen kann. Ich kann das nicht, weil ich ein Hemd anhabe und Hosen. Aber als Gekreuzigter kann man die eigenen Knochen zählen. Und weiter heißt es in Vers 15:
Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren.
Und noch Vers 16,
Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und in den Staub des Todes legst
du mich. Der Herr hing in der orientalischen Sonne. Und dieser Schweiß wird so beschrieben, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle Gebeine haben sich zertrennt. Unter dem Eigengewicht des Gekreuzigten renken sich mit der Zeit die Gelenke aus. Und weiter entsteht aus medizinischen Gründen, das könnten Ärzte unter uns genau erklären, warum, wie das genau geht, entsteht ein unvorstellbarer Durst. Und das wird hier ausgedrückt, meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinen Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Der Messias musste sterben. Und auch noch am Kreuz hat er gebetet für seine Widersacher. In Jesaja 53, Vers 12 heißt es, dass er für die Übertreter Fürbitte getan hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat auch erlebt, was in Psalm 34, Vers 20 steht: Kein Gebein sollte an ihm gebrochen werden. Und wir wissen, am Schluss haben die Soldaten noch die Unterschenkel der Mitgekreuzigten mit Hämmern gebrochen, damit sie beim Abstehen auf dem Fußholz nicht mehr Luft holen konnten. Und dann erstickten sie, man wollte sie noch vor Abend abnehmen. Aber als man zum Herrn Jesus kam, er war schon tot. Und darum wurden alle seine Gebeine bewahrt, wie Psalm 34 das vorausgesagt hatte. Und ein Soldat hat dann noch seine Seite durchbohrt mit einem Speer. In Sacharja 12, Vers 10 steht, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und so haben sich all diese Details erfüllt. Und sogar der Schrei am Kreuz, Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War auch vorausgesagt. Und Psalm 31, Vers 6, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Dieses letzte Wort des Herrn war auch prophezeit im Alten Testament. Und wir müssen, Emmaus ist gleich vor uns, noch zu 1. Mose 22 hingehen. Das ist die Geschichte der Opferung von Isaak. Gott sagt zu Abraham, geh in das Land Moria und opfere deinen Sohn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Abraham geht in das Land Moria. Wo ist das? Das ist das Gebiet rund um den Berg Moria, auf dessen Südabhang damals die Königsstadt Salem war, von Melchisedek. Dieser Berg war bekannt. Aber Gott sagt ihm dann, nicht opfere ihn auf Moria, sondern er sagt, und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und tatsächlich, Abraham sieht den Ort von Ferne, er baut dort den Altar, und schließlich wird Isaak verschont. Abraham darf einen Witter dort an diesem Ort opfern und er gibt diesem Ort, diesem unbekannten Berg im Land Moria, einen Namen und sagt, dieser Berg soll heißen Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Das heißt, das wahre Opfer, das wahre Brandopfer, das wird einmal ausersehen werden. Und Mose schreibt dann dazu, deshalb wird heutzutage gesagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Also der Erlöser sollte im Land Moria auf einem der Hügel dort sterben. Und der Fremde konnte erklären, auf dem Nachbarhügel, Golgatha, dort ist er gestorben. Auf einem der Berge im Land Moria. Und wenn wir noch denken an Psalm 102, 24 bis 25, da klagt der Messias und sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Wir wissen aus Psalm 90, das Alter in Israel 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80. Die Hälfte ist 35. Und der Messias sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Er wurde mit 33, also gerade so in der typischen Mittelbereich, musste er in den Tod gehen. Auch das war vorausgesagt, das Alter mit 33. Aber schließlich auch die Auferstehung, Psalm 16, Vers 10. Ein Psalm von König David, aber das bezieht sich nicht auf ihn, denn er, als er starb, hat die Verwesung erlebt. Hier spricht der Messias in Vers 10.
Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe.
Ja. Bei dir steht Grube, das ist nicht gut übersetzt. Hier sollte man das Wort übersetzen mit Verwesung. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und an Pfingsten nimmt ja Petrus dann auf diese Stelle Bezug und sagt, ihr könnt alle schauen, das Davidsgrab in der Davidstadt unten ist noch da. Er hat die Verwesung gesehen. Aber er hat von dem Messias prophezeit, dass er nicht die Verwesung sehen sollte. So konnte der Fremde erklären. Und am dritten Tag, das, was ihr gehört habt von den Frauen, ist jetzt geschehen. Er ist auferstanden, ohne die Verwesung gesehen zu haben. Und schließlich noch Jesaja 52, Vers 13. Dort, wo dieses wunderbare Kapitel über den leidenden Messias beginnt.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein.
Hier wird zuerst die Verherrlichung des Messias beschrieben. Nachher dann seine Leiden und es wird erklärt, dass seine Leiden geschehen sollten für unsere Sünden. 53, Vers 5. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber hier wird gesagt, mein Knecht wird erhoben, erhöht und sehr hoch sein. Erhoben am dritten Tag aus dem Grab und dann 40 Tage später, das sollte dann noch kommen, was in Lukas 24 am Schluss beschrieben wird, in der Himmelfahrt erhöht und dann hat Gott zu ihm gesprochen, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Sein Sitzen zur Rechten Gottes. Drei Stufen, erhoben aus dem Grab, erhöht in der Himmelfahrt, sehr hoch auf dem Thron Gottes. Das ist seine Verherrlichung. Und auch Jesaja 53, Vers 10 sagt, wenn er das Schuldopfer gestellt haben wird, wird er seine Tage verlängern. Ja, dann lebt er ja wieder. Ja, am dritten Tag ist er auferstanden. Und dann haben wir die Szene, am Schluss, diese zwei laden den Herrn ein, bleibe bei uns, denn es will schon Abend werden. Der Herr geht hinein, wir haben letztes Mal gesehen, er nimmt das Brot. Wir haben letztes Mal gesehen, es ist nicht normal, dass ein Fremder das Brot bricht. Das muss der Familienvater machen. Aber der Talmud sagt, wenn der Fremde oder der Eingeladene ein besserer Bibellehrer ist als der Vater des Hauses, dann soll der Gast das Brot brechen. Und darum hat der Herr das Brot genommen. Er hat ihn auf dem ganzen Weg gezeigt, wer der Messias ist und wie er leiden sollte. Und sie haben das alles übersehen, einfach nicht gesehen in der Bibel. Stand da. Und dann hat er das Brot gebrochen und sie haben seine Wundmale zweifellos gesehen. Und da haben sie ihn erkannt. Und er ist entschwunden. Das war dann der Moment in Emmaus, wo sie sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg redete und wir uns die Schriften öffnete. Und das hat ihnen so Energie gegeben, dass sie die Wanderung in kürzester Zeit nochmals gemacht haben, nach Jerusalem sind und haben den anderen Jüngern erzählt, was sie erlebt haben. Der schönste Spaziergang der Weltgeschichte. Und da wollen wir jetzt schließen.